Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Nehmen wir als Beispiel die Black Sea Files, die Akten vom Schwarzen Meer, eine der großen Installationen, die jetzt im Helmhaus zu sehen sind. 10 Monitore, eine Wandprojektion, Grafik, Text, alles sehr atmosphärisch ausgeleuchtet. So zeigt Ursula Biemann ihr großes Video-Essay aus dem Jahr 2005, in dem es um den Bau der riesigen Ölpipeline von Aserbaidschan in die Türkei geht.
These records are about the New Caspian Oil and the deep incision made through the injured Caucasus to secure the precious fluid for the West. They speak of power that no longer resides in weapon technology, but in the possession of vital resources or the ability to procure them. Building the oil pipeline means more than the invisible transfer of fluid. It is an economic project with military objectives.
Ursula Biemann zeigt die Ölfelder am Kaspischen Meer, die Ölpumpen, die mit ihren rhythmischen Bewegungen das schwarze Gold aus der Erde pumpen. Auch der Boden ist schwarz vom Öl, ebenso wie die Körper der Arbeiter, die sich hier ihr Leben verdienen. Man sieht die Menschen aber auch lachen, rauchen. Die Kinder kommen von der Schule zurück, klettern durch das Industrieareal zu ihren Häusern und es entsteht eine dichte Erzählung, die die Dokumentation der Industrie mit dem menschlichen Alltag vermischt. Die Künstlerin versteht sich als Agentin, die hier geheimes Material sammelt und es sichtbar macht.
It sounds odd, but it's risky to simply record a pipeline. Oil companies run a severe image regime. During construction, image making is prohibited. Later it will be invisible anyway.
Die Videoessays von Biemann aber sind nicht nur dokumentarisch und politisch aufklärerisch, sondern eine künstlerische Arbeit. Ihr Zugang zu den Themen ist subjektiv. Sie sagt «Ich» und sie befragt sich und ihren Umgang mit dem filmischen Material radikal.
What does it mean to take the camera to the field, to go to the trenches? How did it get to the point where she stands at the front next to the journalists, at the very moment of the incident, without press pass or gas mask? What kind of artistic practice does such video footage document? That of an embedded artist immersed in the surge of human confusion and confrontation?
Biemann versteht sich als embedded artist, als eine Künstlerin, die an der Front arbeitet oder besser an vielen verschiedenen Fronten. So ist in den letzten Jahren eine ganze Serie von Videoessays entstanden, die man jetzt in der Ausstellung im Helmhaus sehen kann. Entstanden sind sie an unterschiedlichsten Orten, in Mexiko, der Sahara, in Thailand oder in Gaza, aber die Themen handeln immer von den großen Fragen der Globalisierung, der Migration und von Genderfragen. Ich habe Ursula Biemann in ihrer Ausstellung getroffen und wir haben über einige ihrer Arbeiten gesprochen, über die Vermischung von visuellem Wissen mit Theorie, über dokumentarische Kunst. Zuerst aber wollte ich wissen, wie sie denn überhaupt eine Videoessayistin geworden ist.
Also mit Video zu arbeiten habe ich etwa vor 10 Jahren begonnen. Einfach weil vorher habe ich mit Fotografie und Text gearbeitet in erster Linie, auch zu denselben Themen, aber halt eher einfach fixe Fotografien und Installationen. Und als ich mich begann, für Globalisierungsthemen zu interessieren, war mir klar, dass ich einfach ein anderes Medium brauche, um diese komplexen Zusammenhänge überhaupt zu repräsentieren. Und da bin ich auf das Video gestoßen.
Haben Sie eine Filmausbildung gemacht?
Nein, ich habe eine Kunstausbildung in New York gemacht. Ich habe noch nie eine Videoklasse in meinem ganzen Leben genommen und wusste deshalb auch nicht eigentlich, welche Fehler ich da mache oder nicht mache. Ich kannte gar keine Regeln. Und vielleicht hat das auch geholfen, einen eigenen Genre zu entwickeln, der mir einfach sehr gut entspricht.
Was ist denn das jetzt eigentlich für ein Genre, ein Video-Essay?
Die Form von Video, so wie ich sie jetzt benutze, ist eigentlich aus einer Notwendigkeit heraus entstanden, gewisse Dinge, die mir sehr wichtig sind, zu integrieren. Zum Beispiel war mir wichtig, als Künstlerin in einem eher erweiterten Kunstfeld zu arbeiten, also nicht nur so ganz kunstspezifische Themen aufzugreifen und mich nur ums Bild selber zu kümmern und so weiter, sondern den Begriff der künstlerischen Praxis weiterzufassen und vielleicht auch gesellschaftliche, politische und andere Themen zu bearbeiten, die mir einfach sehr wichtig sind.
Diese Themen stehen ja auch im Zentrum Ihrer ersten großen filmischen Arbeit, Performing the Border, die jetzt vor ungefähr rund 10 Jahren entstanden ist, im Grenzland zwischen den Vereinigten Staaten und Mexiko, also dieser Grenze entlang, auf der mexikanischen Seite, Ciudad Juárez, wo Sie auf der einen Seite zeigen, welche Veränderungen diese Grenze im Leben, im gesellschaftlichen Leben, vor allem auch der Frauen bewirkt und wo Sie auf der anderen Seite auch diesen ganzen Serien mit den Frauenmorden, die da passiert sind und die ja bis heute eigentlich immer noch passieren, oder?
Ja, immer noch weiter, ja.
Wo Sie diesen Morden an Frauen nachgehen. Wie sind Sie auf dieses Thema gekommen?
Die Grenze von Mexiko ist einfach ein hochinteressanter Ort, wenn man sich dafür interessiert, wie Globalisierung funktioniert, also die internationale Arbeitsteilung, wie man das genannt hat, also was besonders auch geschlechterspezifisch gesehen, also was machen Frauen im Norden, was machen sie im Süden, wie sind sie in diesem globalen Industriekomplex eingebunden. Und da ist einfach die Nord-Süd-Grenze von Mexiko ist unglaublich eindrücklich, weil sich dort die ganze Ausbeutung quasi präsentiert und die ist eben sehr geschlechterspezifisch. Es reisen vor allem mexikanische Frauen aus dem Hochland, aus dem Hinterland an die Grenze und somit verändert sich eigentlich nicht nur der ganze Grenzraum, sondern auch Gesellschaftsstrukturen.
Ganz konkret, wie dringt man denn in einen solchen Raum ein? Also wie kommt man zu den Informationen? Wie lernt man zum Beispiel, oder wie haben Sie die Frauen kennengelernt, mit denen Sie Interviews gemacht haben?
Vor 20 Jahren war das viel schwieriger, weil da gab es noch kein Internet. Da musste ich wirklich einmal versuchen, nach Mexiko anzurufen und herauszufinden, wer da genau welche Art von Arbeit macht. Also ich setze mich vor allem mit den NGOs in Verbindung, die mit Arbeiterinnen zum Beispiel arbeiten.
Also mit den Nichtregierungsorganisationen.
Kleine Organisationen, die sich mit den Problemen der Arbeiterinnen auseinandersetzen, versuchen auch natürlich ihre Bedingungen zu verbessern. Das sind Leute, die haben einfach sehr viel Information, das sind Expertinnen und sie haben auch Kontakte mit Arbeiterinnen, die ich dann vielleicht interviewen kann. Inzwischen ist es sehr viel einfacher geworden. Auf dem Internet findet man eine Seite, wo alle diese NGOs zu finden sind und Kontaktherstellung ist natürlich ist einfach geworden. Und seit diesem Abkommen NAFTA, also das North America Free Trade Agreement, das Freihandelsabkommen zwischen Nordamerika und Mexiko, haben sich die Kommunikationsleitungen zwischen diesen beiden Ländern verdreifacht.
Was ja auffällt, also nicht nur bei dieser Arbeit von Ihnen, sondern auch bei anderen, aber da auch sehr extrem, es sind ganz andere Bilder, als wir sie kennen von dieser mexikanisch-amerikanischen Grenze. Man sieht ja da immer die ganzen Migranten, die an der Grenze stehen, die versuchen da über diese Mauern zu gelangen, diese Hetzjagden, wo man die Leute so wie wilde Tiere fliehen sieht. Sie haben ganz andere Bilder gefunden für diese Grenze.
Also an der mexikanischen Grenze hat mich ein anderes Thema interessiert, gar nicht so sehr die Migration, die jetzt über die Grenze nach USA will, sondern die Art von Grenzbedingungen, die der Westen dort vor Ort geschaffen hat, um billige elektronische Industrie zu betreiben für den Norden. Und da bin ich eigentlich in erster Linie in diesem ganzen Grenzland geblieben und versucht herauszufinden, wie diese neuen Industrien eigentlich das Land verändert haben, ganz strukturell mal gesehen. Also dieses Grenzdenken, das setzt sich ja auch nieder in diesen Architekturen der Fabriken, in Grenzzäunen, in den Slums, die sich am Stadtrand gebildet haben, weil es gibt eigentlich gar keine Unterkünfte für die Hunderttausenden von Migrantinnen, die dorthin gereist sind. Das sind ganz prekäre Wohnbedingungen. Und das sind eigentlich die Räume, die ich versucht habe zu dokumentieren. In anderen Videos habe ich dann schon vor allem auch die Mobilität der Leute dokumentiert und versucht, in Bilder zu setzen. Und das sind mit Sicherheit nicht die gleichen, die wir in den Nachrichten sehen. Ja.
Was heißt denn jetzt eigentlich performing the border? Das ist ja ein sehr abstrakter Ausdruck eigentlich. Also performing, denkt man an Performance, an Aufführung, wie das in Kunsträumen stattfindet. Sind diese Menschen, mit denen Sie gesprochen haben, sind das für Sie Performer, die dann wirklich so eine Grenze inszenieren? Oder wie muss man das verstehen?
Mit diesem Titel wollte ich eigentlich signalisieren, dass es nicht nur um eine Dokumentation geht der mexikanischen Grenze, sondern dass da auch theoretische Überlegungen dahinter stehen. Und die haben nicht so sehr mit Performance an sich zu tun, sondern mit dem, was man Performativität unter Performativität versteht. Und da geht es eigentlich darum, dass die Grenze nicht an sich einfach als absoluter Raum und als eine absolute Linie bestehen, sondern dass sie überhaupt erst ihre Bedeutung kriegt, weil Menschen sie tagtäglich überqueren. Also es ist eigentlich durch die Mobilität der Menschen, dass dieser ganze Grenzraum an Bedeutung gewinnt.
Vielleicht noch eine Frage zu diesem Akzent irgendwie auf Genderfragen. Ist das etwas, was quasi aus einer feministischen Ideologie herauskommt? Oder gibt es eigentlich zuerst die Themen, wo Sie dann entdecken, Ursula Biemann, dass halt wirklich genau diese Genderfragen absolut ausschlaggebend sind? Also gibt es so etwas wie einen feministischen Impetus in Ihrem Werk? Oder würden Sie jetzt sagen, das ist einfach ein ganz wichtiger und bisher zu wenig erkannter Teil dieser ganzen Migration und Globalisierung?
Doch, man kann schon sagen, es gibt ein feministisches Anliegen in meiner Arbeit, eigentlich vom ersten Tag an, als ich Kunst gemacht habe. Und diese Themen sind natürlich darüber bestimmt. Performing the Border, wenn man sich mit Arbeitsthemen auseinandersetzt, dann ist es eher ein marxistischer Ansatz, der über Arbeitsbedingungen im globalen Kontext nachdenkt, der sich aber natürlich mit der Entwicklung von all diesen neuen Gender-Theorien, die sich auch mit Technologiekritik und Grenzen und solche Themen auseinandersetzt, hat sich dann das geöffnet und verbreitet. Und die ersten vier Videos, die ich gemacht habe, die sind sicher mit diesem feministischen Anspruch entstanden. Später habe ich eher den Raum als eine Kategorie der Analyse angeschaut.
Sie haben jetzt gesagt, es sind mehr Räume, die in den letzten Arbeiten so in Ihren Blickwinkel auch so gerückt sind. Zuerst die Sahara, also die ganze Migration Richtung Nordafrika und Europa, eine der großen Arbeiten, die jetzt hier in der Ausstellung im Helmhaus zu sehen ist. Dann haben Sie als letzte Arbeit gefilmt in den palästinensischen Flüchtlingslagern und gezeigt, was das Spezielle an dieser Art von Ort, von Lebensort, von Flüchtlingen aufgrund der politischen Konstellationen ist, oder dann noch in einer ganz großen Arbeit, die jetzt auch hier zu sehen ist, die Black Sea Files, über die ich noch gerne mit Ihnen sprechen würde, weil ich denke, da kann man sehr viel an Ihrer Art mit Film diese Art von globalen Themen, transnationalen Themen eigentlich zu visualisieren, zeigen. Da geht es ja um diese riesige Pipeline, die von Aserbaidschan das Öl nach der türkischen Küste transportieren soll, durch quasi einen halben Kontinent hindurch. Mhm. Woher das Interesse für dieses Thema bei Ihnen?
Die Ölpipeline, die von Baku am Kaspischen Meer gebaut wurde bis ans türkische Mittelmeer, das ist eigentlich ein riesiges transnationales Infrastrukturprojekt, das sich durch drei Länder zieht und eine eigene juristische Zone begründet und sich völlig absetzt von dem, was da links und rechts passiert. Und die Idee war eigentlich, so eine Art Gegengeografie zu entwerfen, in dem vor allem diese Leute mal zur Sprache kommen oder dokumentiert werden, wie dieses neue Konstrukt in ihr Leben eingreift. Zum Beispiel einige der 20.000 Bauern, die ihr Land hergeben mussten für die Pipeline, oder auch die Prostituierten, die indirekt auch von diesem neuen Öl- und Geldfluss profitieren.
Es gelingt Ihnen ja da, also gerade in dieser Arbeit, Bilder zu machen, also filmische Bilder die man eigentlich nicht machen kann. Also Beispiel die Prostituierten, die da mit ihnen sprechen, die eigentlich auch so ein bisschen überwacht werden gleichzeitig von ihren Zuhältern. Wie gelingt es ihnen überhaupt, in diese Bereiche einzudringen und diese Pipeline, wo ein Bildverbot drüber verhängt wurde, solche Sachen überhaupt zu filmen?
Ja, ich wundere mich manchmal auch ein bisschen. Es ist, ich finde mich wirklich manchmal in ganz unmöglichen Situationen und gebe mir dann aber einen Stoß und denke, wenn ich jetzt diese Bilder nicht kriege, dann habe ich sie dann nicht, wenn ich am Schneidtisch sitze. Und das gibt mir ein bisschen mehr Mut, vielleicht mich auch mal so in verbotene Zonen zu begeben, in denen es nicht einfach ist und in dem ich unbeliebt bin. Die Szene mit den beiden Prostituierten gibt das sehr gut wieder, weil allen etwas unwohl ist in diesem Raum. Es ist ein Hotelzimmer, in dem die Prostituierten arbeiten für gewöhnlich. Ich habe Kontakt mit einem Agenten aufgenommen, der mir diese Zuhälter vermittelt hat und über die Zuhälter mit dem Hotelbesitzer. Und alle diese Männer waren dann auch im Zimmer präsent, als ich die beiden Prostituierten versuche zu interviewen. Und das ist klar, dass mit so viel Überwachung im Zimmer werden diese Frauen nicht frei über ihre Erfahrung reden können. Das wusste ich von vornherein und habe dann entschieden, vielleicht eher eine Frage oder ein bisschen Kommentare zu machen, die sie dann dazu bewegt, irgendwie diese ganze Situation, ihre Beziehung zueinander darzustellen, einfach über ihre Körpersprache und die Kommentare, die sie hinter der Kamera immer abgeben. Am Schluss ist es ein Interview geworden, in dem ich eigentlich am allerwenigsten informiert werde darüber, was gesprochen wird. Aber die Zuhälter, die kontrollieren die Prostituierten derart, dass eigentlich die Zwangssituation, in der sie sich befinden, einfach vor der Kamera ausgespielt werden. Und das ist so eindrücklich, ich hätte das über Fragen nicht besser rüberbringen können.
Sie nennen sich ja manchmal so eine Art Spionin der Kunst, oder ein Lieblingsausdruck ist Embedded Artist, wenn Sie in solchen schwierigen Gebieten, eben in den Black Sea Files, da in diesen Regionen von Aserbaidschan, in der Türkei, wenn Sie da recherchieren. Was bedeutet das, als Embedded Artist ein solches Video-Essay zu machen?
Ja, als erstes würde ich es mal als Feldforschung darstellen. Das ist die Ausgangslage für meine Arbeit, so wie eine Anthropologin oder ein Geologe Feldforschung betreiben würde. Weil es aber sehr oft brisante geopolitische Themen sind, denen ich nachgehe, finde ich mich immer wieder in Situationen, in denen viel Bildverbot herrscht oder in denen plötzlich etwas auch explodiert. Eine soziale Situation explodiert, wie jetzt zum Beispiel in Ankara die Evakuierung oder die Räumung eines großen Außenquartiers, in dem 1000 Kurden ihre Lebensexistenz hatten. Das sind dramatische Momente, in die man aber immer mehr antrifft, natürlich je mehr, dass man sich da in diesem Feld bewegt. Und wenn man vor Ort ist und mit den Leuten redet, dann scheint es alles gar nicht so schwierig. Ich denke, mit etwas Feinfühligkeit und Geduld kann man praktisch alles drehen.
Auch als Frau?
Besonders als Frau. Besonders als Frau, weil man nicht so, man macht keinen gefährlichen Eindruck, man macht einen relativ harmlosen Eindruck eigentlich, und die Leute denken, ja, also mit dieser kleinen Kamera wird sowieso keine große Publizität erlangt, also spielt keine große Rolle. Ich präsentiere mich meistens als jemand, der für Universitäten Forschung betreibt, und das wirkt auch sehr neutral, und so komme ich eigentlich meistens zum Ziel.
Was ich auch sehr interessant finde an Ihren Video-Essays, ist, dass Sie ja gleichzeitig immer darüber nachdenken, welche Bilder Sie machen. Es ist ja nicht so, dass Sie versuchen, in möglichst gefährliche Gebiete zu gehen und da möglichst, also wie das vielleicht ein Ziel von so dem rasenden News-Reporter wäre, also da die Bilder zu bringen, die halt jetzt niemand anders machen kann und die dann möglichst schnell zu verteilen, sondern Sie versuchen ja auch immer wieder darüber zu reflektieren, wie Sie nachher mit diesen Bildern umgehen und wie Sie diese Bilder dann schlussendlich in dem, was das Endprodukt dieser Feldforschung ist, nämlich Ihre künstlerische Arbeit, diese Filme, diese filmischen Installationen auch, wie Sie diese verwenden. Wie funktioniert das denn eigentlich, wenn Sie jetzt so lang so Untersuchungen im Feld gemacht haben? Sie kommen nach Hause, wahrscheinlich mit Hunderten von Stunden filmischem Material. Wie werden die dann zusammengefügt zu der Art von Arbeiten, wie sie jetzt hier im Helmhaus in Zürich zu sehen sind?
Genau, also die Reflexionen, die kommen eigentlich erst ins Spiel, wenn ich dann wieder zurück bin und mir diese Stunden von Filmmaterial anschaue. Und ich lerne auch sehr viel direkt von den Bildern und beginne zu überlegen, auch was es bedeutet, diese Bilder unter diesen Bedingungen herzustellen als Künstlerin. Das ist ja auch nicht ganz selbstverständlich, also schon mal die Tatsache, dass ich nicht in meinem Atelier Bilder produziere, sondern draußen im Feld und zudem noch unter diesen Bedingungen zu einer Zeit, ja, wo ich finde, zumindest die Nachrichtenmedien übernehmen eigentlich nicht mehr viel von diesen etwas ausgiebigen, sehr gut recherchierten Reportagen. Und da tut sich eine Lücke auf, die wir Künstlerinnen und Künstler eigentlich besetzen neuerdings. Meine dokumentarischen Kunstpraktiken sind jetzt schon seit einigen Jahren oder fast schon 10 Jahre seit der Documenta gang und gäbe im Kunstraum. Und das hat sicher auch mit der Veränderung zu tun, mit der globalen Medienlandschaft, die diese Teil der Arbeit nicht mehr übernimmt.
Wo liegt denn der Unterschied jetzt zwischen einem klassischen Dokumentarfilm und dem, was Sie tun? Ist es nur die Tatsache, dass diese Filme nicht mehr produziert werden können aus finanziellen Mitteln, dass sie nicht mehr gezeigt werden? Oder haben Ihre Arbeiten dann wirklich noch eine ganz andere Art von Qualität, von ästhetischem Umgang auch mit dem Material?
Ja, Video-Essays sind schon mal sehr viel subjektiver. Also ich leite die Leute eigentlich über meine Person durch den Film hindurch, durch meine Erzählung, durch eine sehr persönliche Narration, die zum Teil sehr theoretisch ist auch, also zum Teil ganz schreckliche Dinge sagt, aber immer mit dieser weichen, angenehmen Stimme.
Also mit Ihrer eigenen Stimme? Mit
meiner eigenen Stimme, das habe ich lang eingeübt, bis ich das konnte.
Und, die auch immer, aber trotzdem so ein bisschen distanziert und fast so ein bisschen monoton ist. Ist das so eine eigene Sprechtechnik, die Sie für die Videoessays entwickelt haben?
Ja, genau. Ich möchte eigentlich, dass das eine engagierte, weiche Art von Theoriesprache ist, die ich da drüber lege. Also es zieht eine ganz eigene Ebene von Reflexion ins Video ein, die nicht einfach erklärt, was man in den Bildern eh schon sieht. Und manchmal weicht es auch total ab. Also man sieht etwas in den Bildern und ich sage eigentlich was ganz anderes. Also es ist schon diese Spaltung und die Bilder selber sind natürlich auch ganz stark manipuliert oft. Ich brutalisiere die Bilder sogar ein bisschen.
Das heißt?
Ich verändere sie, sie werden eingefärbt, sie werden verzogen und verlängert und verlangsamt und geschnitten und es wird ihnen viel zugesetzt.
Sie splitten auch häufig die Bildschirme auf, zeigen mehrfach Projektionen nebeneinander, große, kleine. Was bedeutet diese Aufsplitterung des Blicks oder diese Möglichkeit so von ganz vielen Blicken, zum Beispiel in der Videoinstallation der Black Sea Files hier im Helmhaus von Zürich zu sehen?
Also es gibt die Aufsplitterung der Bildoberfläche. Da ist mir wichtig, so eine Simultaneität eigentlich zu zeigen. Das versplittert irgendwie auch den einen starken, permanenten Blick, den wir so aufs Bild haben. Das andere ist die Darstellung von verschiedenen Videoclips im Raum, die dann auch eine Aufstreuung, eine Verstreuung bewirkt, aber vielleicht etwas anderer Art. Das ist mehr ein Zugang, kleinere Portionen von Videos zu präsentieren, die eigene Inhalte haben, sodass sich eigentlich die Verbindung dann zwischen all diesen Themen, die im Raum zu sehen sind, erst im Kopf des Zuschauers zusammenbaut. Und da ist er eigentlich oder sie anders angesprochen. Es ist nicht mehr so eine direkte Konfrontation, aber die Besucher können sich eher direkt auswählen, welchen Clip schaue ich, in welcher Reihenfolge. Und man sieht auch immer, was zusätzlich noch im Raum passiert. Es ist keine Form von Film, wie man sie im Kino anschaut.
Ihre Filme bewegen sich ja wirklich zwischen filmischer Projektion und diesen filmischen Installationen, wie Sie sie jetzt hier zeigen. Sie sind auch häufig an Filmfestivals zu sehen, also Sie sind so quasi in beiden Bereichen zu Hause. Was ist denn eigentlich der Vorteil, wenn man diese Video-Essays in einem Kunstraum wie hier im Helmhaus sehen kann, im Gegensatz dazu, dass man sich vorstellen könnte, es kommt das Kunstprogramm am Fernsehen, wird in der dunklen Projektionsraum des Kinos gezeigt?
Ja. Ja, am Anfang war mir vor allem wichtig, dass diese Filme in die Öffentlichkeit rauskommen und so viel gesehen werden wie möglich. Und mit einem Ein-Kanal-Video ist das einfach ideal, weil man kann das Video überall rumschicken, man kann es an Festivals zeigen, in Konferenzen, auch in den Universitäten, in Seminaren für Weiterbildung. Also man kann es einfach sehr vielseitig benutzen. Ich fand dann aber nach einigen Jahren war meine Arbeit in vielen Kreisen bekannt. Aber in der Kunst wurde ich eigentlich nicht so richtig ernst genommen. Und da hatte ich ja entschieden, einmal eine andere Strategie anzuwenden. Und mit Black Sea Files habe ich gedacht, ich würde das jetzt mal räumlich ausdehnen. Das heißt, nicht eine Projektion oder eine Doppelprojektion im dunklen Raum, sondern eine synchronisierte 10-Monitor-Präsentation mit einer sehr schönen Inszenierung und Beleuchtung, theatralische Beleuchtung und Typografie an der Wand und eine andere Projektion, die einen Ambiente-Sound vermittelt. Also es ist eine viel ganzheitlichere, man ist richtig im Raum eingebettet, wenn man da reinkommt. Und ich fand auch, dass Black Sea Files eine sehr gute Arbeit war, mich geopolitisch im Kunstraum etwas auszubreiten, weil es war schon so, dass ich hatte eigentlich angenommen, dass ich jetzt einmal kann ich diese Arbeit schön groß zeigen, als sie in den Kunstwerken Berlin eröffnet wurde, in 2005. Und diese Präsentation ist viel teurer. Ich habe gedacht, da muss ich nachher wieder zurück in ins bescheidene Format. Aber das war überhaupt nicht so. Seither wollen sie alle nur das. Und das war eigentlich die Einsicht, dass man im Kunstraum einfach mehr Platz einnehmen muss und dann wird man auch ernster genommen. Es ist wie in der großen Welt, es ist eigentlich ein geopolitisches, eine Regel, die man auch auf die Kunst anwenden kann.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.